Börsenradio Network AG.
Also das wird ein geopolitisch wahnsinnig spannendes Jahr und ich glaube, es wird ein Jahr der Rohstoffe werden, weil einfach diese Unsicherheit dazu führen wird, dass wir steigende Preise in allen Sektoren sehen werden.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Stork. Ich bin Asset Manager des DCX, des Dynamic Commodity Index, ein aktiv gemanagtes Zertifikat, das sich ausschließlich mit Rohstoffen beschäftigt.
Willkommen beim Börsenradio. Ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Ein gutes neues Jahr. Carsten, vorweg, als ich gestern Abend fürs Börsenradio meinen Marktbericht erstellt habe, da gucken wir uns auch mal die Rohstoffe an, schreiben so ein paar Eckdaten rein und da bin ich regelrecht zusammengezuckt. Silber, $90. Ist kein Druckfehler, oder?
Nee, ist kein Druckfehler. War sogar etwas höher gestern. Wir haben ein neues All-Time-High gemacht bei über $92 im Future. Also ich schaue mir mit den Futures an. Wir waren im High bei 93,7 US-Dollar.
Wir hatten noch gerade darüber gesprochen, dass die 60 angegangen werden. Was ist denn da passiert? Das sind ja weltbewegende Sprünge, die Silber da gemacht hat.
Ja, also ist großartige Entwicklung. Wir haben ja im Endeffekt das ganze letzte Jahr schon im Gold und Silber steigende Kurse gesehen. Aber das Ganze hat dann erstmalig im September letzten Jahres mal so einen richtigen Schub nach oben noch bekommen und dann im Dezember auch gegen Jahresende. Dann ist der Markt ein bisschen skeptisch geworden gegen Jahresende aus zwei Gründen. Die CME, also die amerikanische Börse, wo die Metalle gehandelt werden, unter anderem auch Silber, hat die Margin mehrfach erhöht. Ende letzten Jahres, also im Dezember, ich glaube 3 oder 4 Mal hinten Folge. Und das waren so Erhöhungen zwischen 20% und 30% für Silber. Und da hat es dann richtige Rücksetzer jetzt mal gegeben, Ende des Jahres. Und natürlich auch mal Gewinnmitnahmen Ende des Jahres, war auch klar. Und jeder hat so gedacht, jetzt könnte es das mal gewesen sein, vielleicht beruhigt sich Silber mal. Ich glaube, das war auch die Intention der Börse, durch die Margin-Erhöhung Ruhe reinzubringen. Aber das Gegenteil ist erfolgt. Die Volatilität hat sich signifikant erhöht im Silber und seit Jahresanfang ist der Silberpreis nochmal um über 30% angesprungen. Also die strukturellen Defizite, auf die wir schon seit Jahren eigentlich hinweisen und dieses Defizit, dass das Angebot einfach geringer ist als die Nachfrage, gepaart mit den geopolitischen Ereignissen plus der Tatsache, dass die US-Regierung Silber letztes Jahr als kritisches Metall eingestuft hat, hat das Ganze nochmal beflügelt und wird immer mehr, natürlich je wertvoller Silber wird, desto mehr ist es nicht mehr nur ein Industriemetall, sondern wird immer mehr wieder zum Edelmetall und damit als Wertspeicher natürlich bei $90 viel attraktiver für Investoren als bei $60 oder $30.
Dann schauen wir uns die Welt der Rohstoffe mal aus der Vogelperspektive an. Ihr habt das auch getan unter der Überschrift Geopolitik im Fokus. Der Markt wirkt hawkischer. Rohstoffe bleiben das Spielfeld. Findet man in eurem Blog gemeinsam mit der Renditemanufaktur ein krasses KI-Bild. Die Schurken der Welt im Kampf um Macht, um Gold, um Silber, um Öl. Da findest du den Maduro, den Khamenei, den Trump, also Venezuela, Iran, USA. Ganz kurz, was geht da gerade ab? Und dann gehen wir in die Tiefe.
Also wir sehen eine Dreiteilung der Welt meines Erachtens geopolitisch momentan. Wir haben jetzt im Westen Donald Trump und die US-Regierung, die versucht, ihren Einflussbereich massiv zu erweitern. Venezuela ist wahrscheinlich nur der erste Schritt gewesen. Er hat das ja begründet mit den Drogengeschäften oder mit dem Involvement der Maduros und der Venezolaner in dieses gesamte Drogengeschäft. Deswegen hat er dann festgesetzt, aber Fakt ist, es geht hier um Ölreserven. Venezuela sitzt auf 17-19% der weltweiten Ölreserven. Die produzieren selber nur 1 Million Barrels am Tag. Das ist im Vergleich zu dem, wir produzieren 104 Millionen weltweit pro Tag, also das ist weniger als 1%. Die hatten in den 90er Jahren mal 3 Millionen. Also was er machen möchte, ist, er möchte natürlich amerikanische Unternehmen da unten reinbringen und er will einfach dafür sorgen, dass die Erdölversorgung besser wird. Er wird den Ölpreis gerne ein bisschen drücken. Also das ist so der erste Block, die Amerikaner, Grönland, Kuba, Mexiko, also da ist ja wirklich alles im Portfolio oder im Potpourri des Präsidenten drinnen. Und auf der östlichen Seite haben wir einerseits im Nordosten Russland mit dem nach wie vor schwelenden Konflikt Ukraine und wir haben China. China wird natürlich durch diese internationalen Rechtsverletzungen, die die Amerikaner jetzt mit Venezuela begangen haben, liebäugeln damit, dass sie sich wieder Taiwan einverleiben. Also wir haben so drei große Blöcke an Nationen, die eigentlich das Weltgeschehen wirtschaftspolitisch und geopolitisch bestimmen Und wir haben zusätzlich neue Krisen, die entstehen, zum Beispiel im Nahen Osten, im Iran, eben die Bestrebungen der Bevölkerung, die sich gegen das Regime eigentlich immer mehr widersetzen, auf die Straße gehen. Aber das Ganze ist natürlich auch für den Ölpreis interessant in der Region, weil der Iran eine viel größere Produktion als Venezuela hat. Wir sind für 3-4% der Tagesproduktion verantwortlich.
Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Venezuela, ich lerne, die größten Erdölvorkommen der Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir neu. Warum spielt die Musik in Saudi-Arabien und nicht in Lateinamerika?
Naja, in Saudi-Arabien deswegen, weil Saudi-Arabien eigentlich gemeinsam mit der OPEC natürlich für einen Großteil der weltweiten Erdölproduktion verantwortlich ist. Und das OPEC-Kartell, das sitzt ja eigentlich schwerpunktmäßig hier im Nahen Osten, obwohl das mittlerweile natürlich mehrere Staaten sind durch die OPEC+. Also Venezuela ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil aufgrund der Reserven, aber aufgrund der maroden Infrastrukturen, des Missmanagements der Regierung dort die letzten 3 Jahrzehnte eigentlich, das ging in den 90er Jahren ja mehr oder weniger los, hat das dazu geführt, dass die überhaupt keine große Rolle mehr in diesem Erdölgeschäft spielen. Und Donald Trump hat das natürlich erkannt. Es geht im Endeffekt bei diesen geopolitischen Krisen momentan darum, sich Zugänge zu kritischen Rohstoffen zu sichern und das auf längere Zeit.
Jetzt sind ja die US-amerikanischen Ölmultis in Venezuela schon mal auf die Nase gefallen, und zwar ordentlich. Jetzt gab es da so eine nette Plauderrunde im Weißen Haus mit einem sichtlich abgelenkten bis desinteressierten amerikanischen Präsidenten. Kann sowas Begeisterung entfachen? Also das war ja unglaublich. Der Außenminister De Rubio schiebt einen Zettel rüber, ja, sprich über Chevron, come back to Chevron. Trump weiß überhaupt nicht, was der da meint, liest das erstmal laut vor, blamiert sich und seinen Außenminister und alle irgendwie bis auf die Knochen. Und ja, wie ist die Stimmung bei den amerikanischen Ölmultis? Also gehen die jetzt da hin und sagen, wow, wunderbar, prima, wir haben jetzt hier das amerikanische Militär, was uns den Rücken frei hält, und hurra, wir zapfen Venezuela an?
Also ich glaube es deswegen nicht, weil die mussten ja damals mehr oder weniger raus. Das hat ja auch Donald Trump mehr oder weniger veranlasst mit den Sanktionen, glaube ich, in seiner ersten Amtszeit, dass einige amerikanische Unternehmen dem Land den Rücken gekehrt haben. Darüber hinaus muss ich sagen, also ich glaube, so einfach wird die Diskussion nicht, denn ich habe es ja angesprochen, die marode Infrastruktur, die erfordert Milliarden Investitionen, geschweige denn vom zeitlichen Aufwand, der erforderlich ist, um das überhaupt einmal so hinzubekommen, dass die Förderung da nachhaltig erhöht werden kann. Also gefühlt brummt bei den amerikanischen Erdölmanagern eher mal der Kopf, weil die sich Gedanken darüber machen, wie sie das hinkriegen sollen.
Naja, das ist ja deren Job, sowas hinzukriegen. Sie werden es machen, wenn die langfristige Perspektive stimmt.
Ja, aber die langfristige Perspektive, wie gesagt, wir reden jetzt momentan zwar über die Erdölreserven, die da sind, aber die müssen ja abgebaut werden, die müssen erstmal gefördert werden. Und ich habe es angesprochen, Milliardeninvestitionen, zeitlich wahrscheinlich reden wir hier auch über mehrere Jahre, bis da wirklich was passiert. Also das wird so eine Kosten-Nutzen-Rechnung für die amerikanischen Erdölunternehmen werden. Und also ich glaube schon, dass denen der Kopf brummt, weil das relativ schnell jetzt auch alles vonstatten gegangen ist. Und das sind ja strategische Entscheidungen, die vorbereitet werden müssen. Und es muss ja auch finanziert werden. Das heißt, wahrscheinlich wird der Kapitalmarkt da in Anspruch genommen werden, um überhaupt diese Investitionen möglich zu machen. Oder die US-Regierung sagt, okay, uns ist es das wert, wir finanzieren das.
Iran, Tragödie, was dort abgeht, wieder einmal abgeht. Also die Mullahs klammern sich jetzt mit aller Gewalt an ihre Macht, und diesen Ausdruck mit aller Gewalt, den muss man leider wörtlich nehmen. Also da hofft man ja fast wieder, dass der Schah zurückkehrt, zumindest dessen Sohn. Wie ist die Lage? Wie geht das aus? Was bedeutet das letztendlich für den Ölmarkt?
Also für den Ölmarkt ist es, ich habe mir heute Morgen noch eine interessante Grafik angeschaut, also fast 90% des Öls, das eigentlich aus dem Iran hinausgeht oder den Iran verlässt, geht eigentlich mittlerweile in die Volksrepublik China. Also die haben in den letzten 10, 12, 15 Jahren extrem stark sich fokussiert nur auf die Volksrepublik. Da sind die anderen Teilnehmer, an die geliefert wurde, eigentlich fast zur Gänze weggefallen. Insofern ist das ein erweiterter Konflikt, der sich jetzt nicht nur zwischen den USA und Israel und dem Iran abspielt, meines Erachtens, sondern indirekt davon betroffen ist natürlich auch die Volksrepublik China, und das macht das Ganze so kompliziert. Ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, er hat ja gestern Abend wieder einen rausgelassen, der Herr Präsident, im Sinne von, dass das Morden jetzt aufgehört hat und er sich erstmal zurückhält, also nicht jetzt intervenieren möchte. Man hat ja schon vermutet, dass es jetzt diese Woche noch losgeht. Es waren ja Gerüchte im Markt, dass Netanyahu das Land verlassen hat, Israel verlassen hat, nach Europa geflogen ist. Das war seine Art Vorbereitung sicherheitstechnisch, dass er rausgeht, weil da eben ein Militärschlag vorbereitet wird. Da ist er gestern Abend zurückgerudert. Das hat sich jetzt erstmal beruhigt, aber ich glaube, das Thema ist noch nicht gegessen, noch lange nicht gegessen. Und die Schwierigkeit beim amerikanischen Präsidenten ist einfach das Erratische bei ihm momentan. Also wir haben das ja schon in mehreren Sendungen besprochen. Was heute A ist, muss nicht morgen A sein, das kann morgen B oder Z sein. Also das ist das, was es auch für uns so schwierig macht, die Dinge momentan zu prognostizieren oder auch ein bisschen vorherzusehen, was ja so schon schwierig genug ist, aber das erschwert das Ganze natürlich. Wie gesagt, ich glaube, der Konflikt ist nicht ausgestanden. Wir stehen da noch am Anfang und da wird definitiv was passieren.
Und neben Geopolitik, neben dem Kampf um die Rohstoffe, nehmt ihr im Blogbeitrag auch das Thema Zinsen mit rein in die Diskussion. Warum und warum ist das so außergewöhnlich?
Total spannend. Also das hat ja letztes Jahr schon angefangen nach der Inauguration, dass Donald Trump eigentlich auf die Fed losgegangen ist, weil er der Überzeugung ist, dass die Zinspolitik der Fed komplett und das FOMC, das Meetings, also das Open Committees, völlig falsch ist, völlig missgeleitet ist. Die Zinsen müssten in den USA seiner Meinung nach viel niedriger sein, als wir aktuell sind. Er hat ja Jerome Powell mehrfach über seine eigene Social-Media-Plattform beleidigt als Mr. Too Late und jemand, der die Wirtschaft ruiniert. Naja, und das Ganze ist jetzt eskaliert letzte Woche noch einmal. Und zwar hat das Department of Justice eine Untersuchung eingeleitet gegen Jerome Powell wegen dem Bau des neuen oder dem Umbau des Fed-Gebäudes. Was natürlich fadenscheinig ist, das hat man am Freitag schon gewusst, der Markt weiß das. Man hat vermutet, dass Donald Trump dahinter steckt. Er hat das verneint, er steckt da nicht dahinter. Aber das viel Spannendere ist, dass sich Jerome Powell in einer Videobotschaft am Sonntag zu Wort gemeldet hat. Und das ist einzigartig, das habe ich noch nie erlebt. Er hat wirklich wortwörtlich gesagt, dass das eine Inszenierung ist, um ihn unter Druck zu setzen, die Zinsen zu senken. Er ist ganz klar datengetrieben und die Daten sprechen momentan zwar für weitere Zinssenkungen, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie Donald Trump sie gerne hätte. Wir hatten ja Zinssenkungen letztes Jahr und der Markt preist aktuell auch 2 weitere Zinssenkungen in den USA für 2026 ein. Das Ganze hat sich jetzt nur aufgrund der Wirtschaftsdaten etwas nach hinten verschoben. Wir rechnen mit der ersten Zinssenkung im Juni, mit der zweiten im September, spätestens im Dezember. Also die Zinssenkungen werden kommen. Aber Donald Trump und das Umfeld fordern Zinssenkungen bis auf 2%. Und wir sind momentan bei 3,75. Das heißt also, wir werden vielleicht am Ende des Jahres bei 3,25 sein, wenn wir rein datengetrieben davon ausgehen. Fakt ist, Jerome Powell vertritt eine Institution, der Finanzmarkt unsägliches Vertrauen schenkt. Und dieses Vertrauen ist nachhaltig erschüttert und darunter leidet auch der Dollar. Und deswegen ist diese gesamte Diskussion und auch die künftigen Entscheidungen über die Zinspolitik ein ganz klarer Messgrad, wie weit die Politik die Notenbank unter Druck setzen kann.
Aber dafür, dass diese Videobotschaft, ich habe es auch als Alarmsignal empfunden und als Hilferuf an die Welt, in dieser Form rausgegangen ist, dafür ist eigentlich der Dollar noch relativ stabil und vor allen Dingen auch die Rendite bei den Staatsanleihen, also die Mittel-, Kurz-, Mittel- und auch die langfristigen. Also da scheint das Vertrauen doch noch da zu sein.
Absolut. Kurzfristig gesehen ist das richtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Dollar letztes Jahr doch massiv unter Druck gestanden ist, auch der Dollarindex. Wir handeln ja weiterhin unter 100. Ich bin bei dir. Ich sehe jetzt auch nicht die unmittelbare Reaktion, dass es zu einem Sell-off kommt. Aber was ich sehe oder was wir sehen in den Finanzmärkten ist, dass sich die großen Fondsgesellschaften, die großen Anleger Gedanken darüber machen, dass der Dollar eigentlich seinen Status als die Safe-Haven-Währung mehr und mehr verliert. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein kurzfristiger Effekt ist. Ich glaube, es ist ein langfristiger Effekt. Und wir können davon ausgehen, es ist ja gewollt von Donald Trump, dass der Dollar schwächer wird. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er will, dass der Dollar deswegen schwächer wird, weil die Welt kein Vertrauen mehr in den US-Dollar und in die Vereinigten Staaten hat.
Das KI-Bild, was ich eingangs angesprochen hatte und ein bisschen beschrieben habe, 2 Personen fehlen. Du hast sie angesprochen, Putin und Xi ebenso. Müsst ihr das nochmal nachbessern?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen wieder Themen bekommen, die beiden Personen auf die Titelbilder draufkriegen. Einerseits, glaube ich, wir hören ja relativ wenig momentan zum Konflikt Russland-Ukraine. Das hat sich so ein bisschen beruhigt im Sinne von, dass die Medien das jetzt nicht mehr so aufgreifen.
Medial beruhigt,
die Situation. Die Situation dort vor Ort hat sich natürlich nicht beruhigt. Das ist genauso schlimm, wie es war. Aber die Medien haben sich etwas beruhigt. Die EU hat jetzt die Gelder freigegeben, die 90 Milliarden, diese Alternative B für die Finanzierung der Ukraine für die nächsten 2 Jahre. Aber ich bin mir sicher, dass das wieder auf das Titelbild zurückkommt. Und zum Thema China kann ich nur sagen, da bin ich überzeugt davon, die Volksrepublik China hat ein großes Interesse, ihre Rohstoffvormacht, die sie ja definitiv haben, weiterzuhalten und auszubauen. Und wir werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten beim Verhalten der Volksrepublik sehen, ob das jetzt kritische Metalle betrifft, seltene Erden betrifft oder Agrarrohstoffe betrifft. Also da wird es genug Gesprächsthema geben. Noch dazu, wo der Trade-Deal mit den USA ja im November, Oktober abgeschlossen wurde, nur für ein Jahr gilt und eigentlich jetzt schon gesprochen wird darüber, dass sich beide Seiten nicht wirklich daran halten. Also das wird ein geopolitisch wahnsinnig spannendes Jahr und ich glaube, es wird ein Jahr der Rohstoffe werden, weil einfach diese Unsicherheit dazu führen wird, dass wir steigende Preise in allen Sektoren sehen werden.
Bei dieser Hektik auf der einen Seite, du hast auch die erratische Politik und Wankelmütigkeit des amerikanischen Präsidenten angesprochen. Auf der anderen Seite haben wir ganz langfristige Verträge. Welche Rolle spielt Mercosur, ganz kurz nur, dieses Freihandelsabkommen Europa mit Südamerika? Man könnte ja meinen, ui, da haben wir jetzt schnell was gebastelt, wenn die andere Partner, also USA, wenn die Geschiss machen, wie wir hier in Bayern sagen. Nee, da wurde über 20 Jahre lang verhandelt. Das Ding ist jetzt auf der Zielgeraden oder ist es auf dem Weg? Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, ist ja so eine Vereinbarung, für die du 25 Jahre benötigst. Das ist ja eigentlich fast schon ein Armutszeugnis, entschuldige, wenn ich so ausdrücke. Aber ich meine, 25 Jahre verhandeln und dann eigentlich auch gegen den Widerstand einiger EU-Staaten ja noch beschlossen. Zumindest ist es jetzt mal durch. Man rühmt sich damit innerhalb der EU, dass das der größte Freihandelsraum der Welt jetzt ist. De facto, glaube ich, wird das, außer dass die Landwirtschaft in Europa darunter leiden wird, weil die Preise weiterfallen werden, wird das keinen sehr großen Einfluss haben, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, dass die Politik auch anders gemacht wird. Das sieht man besonders gut eben am Verhalten der großen drei, oder jetzt mal der großen zwei, wenn man so möchte, ob das jetzt die US-Regierung ist oder die Volksrepublik China. Wenn die Verträge schließen, dann geht es ratzfatz, relativ schnell, innerhalb von Wochen oder Monaten wird da was umgesetzt. Ich glaube, dass ein Freihandelsabkommen, das 25 Jahre zur Entstehung gebraucht hat, da muss man sich einfach vorstellen, da müssen ja die ersten Vorschläge schon wieder veraltet sein, nach 25 Jahren.
Carsten Storck, herzlichen Dank für das Interview, für diese, ja, geopolitische Rohstoffweltreise. Ich freue mich auf die nächste Runde. Mach's gut.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr im Blog bei von Tobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.